Der Bibeltext für die Predigt steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, 8, Vers 1 bis 3. Können wir den einmal sehen? Dankeschön. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Dabei begleiteten ihn ständig die 12 und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau von Chuza, einem Beamten in der Verwaltung des Fürsten Herodes, sowie Susanna. Dazu kamen noch viele andere Frauen. Sie alle sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der 12. Nachdem ich meine erste Predigt im letzten Jahr hier über die Prostituierte gehalten habe, die Jesus die Füße gesalbt hat, hat mich ein Thema nicht mehr losgelassen und viel beschäftigt. Es ist der Umgang Jesu mit Frauen. Darüber möchte ich heute sprechen. Es ist einfach spannend zu lesen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, mit Kindern, mit Frauen, mit Alten oder Jungen, mit Angesehenen oder mit Außenseitern. Und wahrscheinlich stehen diese Texte genau deshalb in der Bibel, weil Jesus es anders gemacht hat, weil Jesus mit Menschen anders umgegangen ist, als es in der Zeit üblich war. Und weil er sich damit über gängige Gewohnheiten und Umgangsformen und sogar über geltendes Recht hinweggesetzt hat. Schauen wir noch einmal in diesen Bibeltext. Jesus zog durch Städte und Dörfer und verkündete die rettende Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn 12 Jünger und einige Frauen. Wir können uns also vorstellen, dass Jesus mit einer Gruppe Menschen von zu Fuß durchs Land zog. Ich denke, vielleicht übernachteten sie in Zelten oder in Höhlen oder sie durften das Haus oder das Gehöft eines von jemandem benutzen, der sich brennend für diese Botschaft interessierte und sagte, kommt doch zu mir. Und zu dieser Gruppe gehörten auch Frauen. Das verwundert. Was wir von Frauen aus jener Zeit wissen, stammt zum Teil aus der Bibel und zum Teil aus anderen historischen Quellen. Frauen lebten danach im Haus des Mannes. Eine Familie in dem Sinn, wie wir sie heute haben, gab es damals gar nicht. Die Menschen lebten in größeren Gemeinschaften zusammen. Diese bezeichnete man als das Haus. Und ich glaube, das würde uns manchmal heute auch gut tun, wenn wir in größeren Gemeinschaften zusammenleben würden. Frauen waren damals wie Kinder und Sklaven Besitztum des Mannes. Mädchen waren mit 12 Jahren heiratsfähig, mit 14 meist verheiratet und bekamen dann rasch selbst Kinder. Allerdings war die Kindersterblichkeit hoch. Mädchen waren meist Analphabetinnen. Sie kamen auch in der Erbfolge nicht vor, denn die bestand nur aus männlichen Nachkommen. Wie also kommt eine Frau in die Gruppe der Jünger von Jesus? Wer waren diese Frauen? Über Susanna finden wir sonst keine Angaben, wir wissen nichts über sie. Johanna hingegen war die Frau des Chuza, eines Beamten des Königs Herodes. Der Theologieprofessor Zimmer sagt hierzu, Johanna, die Frau des Chuza, eines Beamten des Herodes, man würde heute sagen, eines Staatssekretärs des Herodes, zog mit Jesus durch die Lande. Jesus nahm Frauen in seinen Schülerkreis auf. Er hatte Jüngerinnen und Jünger. Kein jüdischer Rabbiner hatte damals Frauen als Schülerinnen. Jesus ist der Erste. Soweit Professor Zimmer. Johanna konnte also offenbar ihr Haus und ihren Mann zeitweilig verlassen, um sich Jesus anzuschließen. Sie zog mit Jesus durch das Land und unterstützt ihn finanziell. Und sie wird noch einmal erwähnt in Lukas 24 bei der Auferstehung. Wie schade, dass über sie nicht mehr in der Bibel steht. Die Bibel ist in einer Zeit geschrieben, in der Frauen wenig geachtet waren und wenige Rechte hatten. Und nicht nur das, in der jüdischen Gesellschaft betrachtete man Frauen als unrein und sogar als Einfallstor des Bösen. Und Frauen waren auch im Bereich der Religion unmündig. Stellt euch vor, es gab keinen eigenen vollen Kontakt zu Gott. Frauen konnten nur über die Vermittlung eines Mannes mit Gott in Kontakt treten. Und Frauen waren keine mündigen Zeuginnen. Jesus lässt sich davon nicht beeindrucken. Er lässt sich nicht abhalten, allen Menschen in Würde zu begegnen. Ich möchte dazu noch zwei Beispiele anführen, ohne diese im Detail zu behandeln. Eines ist die Erzählung von Maria und Martha. Jesus war bei ihnen zu Gast. Schon hier scheint wieder eine Besonderheit auf, denn es wird kein Mann als Vorstand des Hauses genannt. Martha war ganz davon in Anspruch genommen, für Jesus zu sorgen. Maria aber setzte sich zu seinen Füßen und hörte zu. Man kann die Geschichte lesen als eine, die deutlich macht, dass das Naheliegende nicht immer das Wichtigste ist. Also, dass die Hausarbeit zwar naheliegt, aber eigentlich nicht so wichtig ist. Wobei man natürlich trotzdem fragen muss, wer diese vielen Menschen sonst versorgt hätte. Aber die wichtige Botschaft ist doch die, dass Maria bei Jesus sein darf, dass sie nicht dient, sondern dass sie gelehrt wird, so wie Jesus die Jünger gelehrt hat. Schauen wir noch auf Maria von Magdala oder Maria Magdalena, wie sie auch genannt wird. Auch über sie verrät die Bibel wenige Details. Es heißt nur, dass sie Jesus folgte und ihn unterstützte, nachdem er sie von einem schweren Geist oder auch von 7 Dämonen befreit hatte, wie auch immer man das heute verstehen kann. Vermutlich hat er sie von großem Leiden befreit, von einer Belastung, von einer Gefangenheit, und sie ist ihm in Dankbarkeit nachgefolgt. Und dann kommt ihr gemeinsam mit anderen Frauen eine ungeheure Aufgabe zu. Sie darf Zeugin der Auferstehung sein und Jesus, dem Auferstandenen, als Erste begegnen. Die Männer waren geflohen. Kein Wunder. Es war gefährlich, sich zu einem Mann zu bekennen, der ans Kreuz geschlagen war. Aber das war nicht nur für Männer gefährlich, sondern auch für Frauen. Josephus Flavius, ein Schriftsteller des ersten Jahrhunderts, berichtet von Inhaftierungen, ja sogar Kreuzigungen von Frauen, die als Sympathisanten erkannt oder verdächtigt waren. Diese Frauen hier, Johanna, Maria und einige anderen, trauten sich zum Grab zu gehen. Sie wollten Jesus salben, ihm die letzte Ehre erteilen, zuteil werden lassen. Was hat sie dazu wohl angetrieben? Was hat sie bewegt, dorthin zu gehen, auch wenn sie ihre eigene Freiheit und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzten? Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Nichts war in diesem Moment wichtiger. Der Mann, mit dem sie so Wunderbares erlebt hatten, der sie geheilt hatte, der ihr Leben verändert hatte, ihnen Würde gegeben hatte, der hatte dort am Kreuz gehangen. Es muss schrecklich gewesen sein, ihn dort leiden zu sehen. Und zugleich konnten sie sich nicht abwenden, sie konnten sich nicht von ihm lösen. Sie hatten das dringende Bedürfnis, diesen letzten Dienst für ihn zu tun. Sie nahmen also allen ihren Mut zusammen. Und woher hatten sie diesen Mut? Woher hat man Mut? Sie hatten Mut, weil Jesus sie ermutigt hatte. Er hatte sie nicht links liegen lassen, er hatte sie nicht als unwürdig, als unrein behandelt, nicht als zweitrangig. Menschen bekommen Mut, weil sie ermutigt werden. Unsere Kinder können uns von uns ermutigt werden. Schülerinnen und Schüler können durch ihre Lehrer und Lehrerinnen ermutigt werden. Als Chefin kannst du ermutigen. Ein Arzt kann seine Patienten ermutigen. Nehmen wir uns das als Beispiel. Es gibt noch ein weiteres Beispiel für den Umgang Jesu mit Frauen. Es ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Die möchte ich noch auch lesen. Sie steht in Markus 5, aber auch in anderen Stellen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst, sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Eine blutflüssige Frau, also eine Frau mit einer unstillbaren Blutung, die war unrein und verunreinigte Menschen, mit denen sie Kontakt hatte. Sie hatte in einer Menschenmenge gar nichts zu suchen. Aber als diese Frau ihn berührte, da war seine Reaktion nicht, wie kannst du es wagen, sondern meine Tochter. Er nennt sie meine Tochter. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund. Was hat diese Frau angetrieben, sich so Jesus zu nähern? Es war der Mut der Verzweiflung, könnte man meinen. Wenn er mir nicht helfen kann, wer sonst? Alles habe ich schon versucht. Ich muss zu ihm. Und dieser Mut der Frauen führte zu etwas Ungeahntem. Diese Frau wurde geheilt und konnte wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Die Frauen in Jesus Volkschaft werden Zeuginnen der Auferstehung, und zwar die ersten Zeuginnen. Sie, die Frauen, auf deren Zeugnis damals nichts gegeben wurde. Es dauerte eine Weile und es brauchte noch Bestätigungen, einige Taten des Auferstandenen, damit Männer begannen, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Die Rolle der Frauen im Leben und Wirken Jesu hatte auch Auswirkungen auf die frühen christlichen Gemeinschaften. Frauen waren aktiv an der Verbreitung der frohen Botschaft beteiligt und nahmen wichtige Positionen in den Gemeinden ein. Dies wird in den Briefen des Apostels Paulus deutlich, der etliche Frauen erwähnt wie Priska oder Priscilla, Junia und Phoebe. Diese hatten in Missionstätigkeit und Gemeindeleitung eine bedeutende Rolle. Auch Maria hatte in den ersten Gemeinden ein hohes Ansehen und eine hohe Stellung. Aber auch hier, wie in der Stellung der Frau in der Kirche insgesamt, ging man im Lauf der Jahrhunderte wieder rückwärts und verdrängte die Frauen aus wichtigen Rollen in der Kirche. Mehr noch, Maria Magdalena wurde mit der Sünderin aus dem vorigen Kapitel des Markus-Evangeliums gleichgesetzt, obwohl das eine fragwürdige Vermutung ist. Was aber nun sagen uns dieser Text und diese historischen Dokumente für unser Leben? Bitte einmal die nächste Folie. Erstens, die Frauen in Jesus' Umgebung lebten anders, als es für Frauen üblich war. Zweitens, die Frauen in Jesus' Umgebung zeigten Mut. Und drittens, der Mut der Frauen wird belohnt. Sie werden Zeuginnen der Auferstehung. Wären sie nicht losgegangen, dann hätten sie auch das vermutlich nicht erlebt. Als Jüngerin und Jünger Jesus darf man furchtlos sein. Mut ist keine Frage des Geschlechtes. Es ist unwichtig, ob man männlich oder weiblich ist. Jesus und Gott schenkt uns Mut, um Dinge zu tun, die wir uns alleine nicht trauen würden. Fünftens, die Frauen können nur so handeln, weil Jesus sie dazu ermutigt hat. Er hat sie anders behandelt, als das in seiner Zeit üblich war. Er hat sich über Konventionen hinweggesetzt. Er hat den Frauen Wertschätzung entgegengebracht. Und wir dürfen festhalten, Jesus heilte sie, in diesem Fall Maria Magdalena. Und dann dienten sie ihm. Wozu brauchen wir heute Mut? Wir als Frauen, als Männer, als Seniorin, als Kind, als Jugendliche. Wenn ich mein Leben betrachte, dann ist es oft nicht von Mut geprägt, sondern von Kleinglauben. Wenn ich mal Gelegenheit hätte, von meinem Glauben zu erzählen, dann zögere ich, weil ich der Kraft des Evangeliums nicht recht vertrauen kann. Auch in anderen Situationen geht es mir oft so, dass ich zweifle und Gott nicht viel zutraue und auch mir selbst nicht. Die Frauen um Jesus ermutigen mich, auf Gott, auf Jesus und die Heilige Geistkraft zu vertrauen. Wozu brauchst du Mut? Um in ausweglosen Situationen auf Jesus Christus zu vertrauen, um anderen offen zu begegnen, um dich in Gemeinschaft zu begeben, um mit anderen zu sprechen einfach. Was heute auch wichtig ist, ist, sich gegen Rassismus und Antisemitismus einzusetzen. Auch das kostet Mut. In der Schule bestehen zu können als Schülerin, als Schüler, ist oft schwierig und kostet Mut. Auf euren Plätzen liegen Karten und Stifte. Schaut mal. Es sind Karten, die eigentlich die Mottokarten des Evangelischen Kirchentages von diesem Jahr. Mutig, stark, beherzt. Angelika, liest es mir nochmal vor. Genau, das steht da drauf. Mutig, stark, beherzt. Und Ich möchte euch ermutigen, nehmt euch jetzt einfach mal einen kleinen Moment Zeit und überlegt, wofür ihr Mut braucht. Nehmt einen Stift und schreibt es hinten drauf. Ihr könnt euch auch später ein Foto davon machen und es darf euch erinnern, dass Gott uns Mut schenken will. Wir dürfen Gott darum bitten und darauf vertrauen, dass er uns den Mut schenkt, den wir brauchen. Und ich bitte euch nochmal, den Bibelvers von Anfang an zu zeigen. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Amen.